Herzlich willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hallihallo und herzlich willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ich glaube, heute, das wird mit ganz, ganz hoher Wahrscheinlichkeit eine extrem spannende Folge für alle, die sich für HR-Tech interessieren, für alle, die irgendwie die HR-Startup-Szene im Blick haben. Ich habe einen der Investoren, der Macher dieser Szene heute hier am Start. Das ist Michael Kramarsch. Er ist Advisor, Founder, Investor, Managing Partner bei HKP Group und er ist seit vielen Jahren eine der Figuren, die wirklich diese HR-Tech- und Startup-Szene auch mit formt. Er ist Mitinitiator des Ethikbeirats HR-Tech. Er ist Initiator und Co-Vorsitzender der Jury des jährlich vergebenen HR-Startup Awards und vieles, vieles mehr. Er ist Investor unter anderem bei Taledo, bei Tandemploy und vielen weiteren Unternehmen. Also ihr merkt schon, hier ist jemand am Start, der wirklich diesem Themenfeld durchaus seinen Stempel mit aufdrückt. Herzlich willkommen, Michael.
Schönen guten Morgen, Gero. Schön, dass es nur ein Interview ist, sonst würdest du jetzt sehen, dass ich leicht rot geworden bin bei deiner Vorstellung.
Ja, das war natürlich genau die Zielsetzung. Nein, aber ich bin fast eher leicht rot. Freue mich total, dass du hier am Start bist, dir Zeit für Saatkorn nimmst. Und vielleicht kannst du mal ein bisschen berichten, wie du eigentlich in diese Szene so reingerutscht bist und wie es zu deinen zahlreichen Investments und Engagements in diesem Kontext gekommen ist.
Sehr gerne, Gero. Und wie immer ist es im Nachhinein eine sehr stringente und strategische Erzählung. Und es ist in dem Reinrutschen genau das, wie du es ja auch beschrieben hast. Ich bin im Prinzip mein ganzes Berufsleben als Berater im Bereich HR unterwegs, in unterschiedlichsten Themengebieten, habe mich dort immer für Weiterentwicklung der Profession, für Professionalisierung, für Innovation interessiert. Und daraus ist eigentlich entstanden im Jahr 2015 zusammen mit Frau Dr. Elke Eller, die damals auch den Bundesverband der Personalmanager als Präsidentin geleitet hat, den HR Startup Award ins Leben zu rufen. Startup Awards und Awards in HR gab es viele, aber noch keinen, der das zusammengebracht hat. Wir haben jetzt seit über 7 Jahren in Summe, glaube ich, über 250 Bewerbungen gemeinsam dort in der Jury ansehen können. Und dann schlägt die Jury immer 3 vor, die dann in Berlin vor Publikum pitchen müssen und den Sieger wählen. Aus der Beschäftigung mit den HR-Startups ist eigentlich sehr schnell dann auch die Lust des eigenen Investierens entstanden. Tandemploy, du hattest es schon angesprochen, eines der bekannteren deutschen HR-Tech-Startups, war dann auch der Gewinner oder Mitgewinner des ersten HR-Startup Awards. Und ich habe dann Jana Teppe, Anna Kaiser kennengelernt. Wir waren uns schnell einig. Und mit Tandemploy ist eigentlich meine Investmenttätigkeit. Ich habe in der Zwischenzeit knapp 9 Startups selbst investiert mit knapp 3 Millionen Euro an Investitionsvolumen in Toto. Und aus der Beschäftigung mit diesen Startups, Gero, ist dann entstanden, naja, da gibt's immer wieder Fragestellungen in dem, was zwar technisch möglich ist, vielleicht auch noch rechtlich zulässig, aber wollen wir das wirklich in unserer neuen Arbeitswelt so machen? Mhm. Und daraus ist dann der Ethikbeirat HR Tech entstanden, der sich damit beschäftigt, worauf müssen Anbieter und Unternehmen eigentlich achten, wenn sie Technologie, Digitalisierung, KI, Algorithmen in der HR-Arbeit einsetzen.
Lass uns da ganz kurz mal bleiben. Das finde ich spannend, weil ich über den Ethikbeirat vor längerer Zeit, ist sicherlich 2, vielleicht sogar 3 Jahre her, auf Saatkorn mal berichtet habe. Wie ist da eigentlich der Status quo? Ist das ein aktives Gremium? Wer macht da gerade so mit und was sind die aktuellen Fragestellungen?
Ja, das ist eine gute Frage, weil ein Ethikbeirat oder der Ethikbeirat Asia Tech, der hat, das hat sich ja menschheitsgeschichtlich bewährt, 10 goldene Regeln herausgegeben. Der Ethikbeirat hat das nicht im stillen Kämmerlein getan, sondern mit einem intensiven Konsultationsprozess und dann versucht, die Regeln auch kommunikativ bei Anbietern, Unternehmern stark in den Markt zu tragen. Jetzt ist es aber so, dass wenn man die Regeln nicht regelmäßig anpasst, das dann auch erscheint, als ob wenig Aktivität da wäre. Nein, ganz und gar nicht. Den Ethikbeirat gibt's. Dort sind so prominente Personen drinnen, wie jetzt neu auch die Frau Fahimi, DGB-Vorsitzende, mit der Frau Zypris eine ehemalige Bundesministerin, Unternehmensvertreter, also ein hochgradig kompetent besetztes Gremium, woran wir im Moment arbeiten, und da ziehe ich jetzt mal ganz kurz die Decke der Vertraulichkeit weg. Der Markt sucht nach einem, wenn man so will, Gütesiegel, weil auf allen Seiten Mitarbeitervertreter, Unternehmern, Anbieter eigentlich eine hohe Unsicherheit in diesen technologischen Themen besteht. Und da überlegen wir im Ethikbeirat im Moment ganz intensiv, wie man so ein Siegel mit unterstützen und auf den Weg bringen könnte. Das wird aber noch ein paar Wochen oder Monate dauern, Gero.
Super spannend, kommen wir gerne zu geeigneter Zeit nochmal drauf zurück. Ist jetzt heute ja auch nur Randthema, aber sozusagen spannend deine Breite in dem Thema. Lass uns vielleicht mal auf die aktuelle Situation schauen. Ich finde ja mega spannend. Ich würde fast behaupten, so spannend wie genau jetzt in dieser Szene unterwegs zu sein, war es noch nie. Aber es ist auch eine schwierige Situation, denn wir erleben eine Wirtschaftslage, die natürlich von etlichen Krisen gekennzeichnet ist, also dramatisch, ehrlich gesagt. Wenn man abends so die Nachrichten verfolgt, denkt man immer, oh Gott, die Welt geht wahrscheinlich übermorgen unter. Aber dann erkennt man, dass der Arbeitsmarkt eigentlich doch ganz schön stabil läuft in Deutschland. Und wir Deutschen neigen ja so ein bisschen zum Jammern. Man müsste fast sagen, das ist eine absurde Situation, die natürlich auch dazu führt, dass die HR-Tech-Szene, zumindest nach meinem Dafürhalten, absolut blüht und gedeiht. Wenngleich natürlich die Investoren etwas zurückhaltender sind, als das vielleicht vor 18 Monaten noch der Fall war. Wie ist denn dein Blick so auf die aktuelle Lage?
Also früher, und das klang ja auch in deiner Frage an, Gero, war das Thema volkswirtschaftliche Entwicklung, Arbeitslosenquote etwas, was ein Stück auch parallel oder mit Zeitverzug parallel gelaufen ist. Das hat sich jetzt über die letzten Jahre nach meiner Wahrnehmung stark entkoppelt. Interessant ist, und das ist, glaube ich, schon ein erster Hinweis auf deine Frage für die Prosperität der HR-Tech-Szene in Deutschland. Der, wenn man so will, Lead-Indikator für Geschäft in HR ist weniger die allgemeine wirtschaftliche Entwicklung, sondern mehr das Thema Arbeitslosigkeit. Und Arbeitslosigkeit ist in der deutschen Besonderheit ja eine Kommunikation zwischen echter Arbeitslosigkeit und Kurzarbeit. Und dort merken wir über die letzten Jahre, dass die Unternehmen ganz bewusst versuchen, Arbeitsrückgänge über Kurzarbeit oder andere Instrumente aufzufangen, weil man in diesem schwierigen Arbeitsmarkt Fachkräftemangel, Demografielücke, nicht hochattraktives Land für Zuwanderung, etc., sich dessen bewusst ist und dort beginnt mit dem, wie es wahrscheinlich im Wirtschaftsdeutsch so schön heißt, Personalkörper, anders zu agieren als früher. Und in der Tat, in diesem angespannteren Arbeitsmarkt, wo Kräfteverhältnisse sich ganz klar von den suchenden Unternehmern hin zu den, wenn man so will, anbietenden Menschen, nämlich ihre Arbeitskraft anbietenden Menschen, verschoben hat, in dieser Atmosphäre ist auch Deutschland, was HR-Tech betrifft, auch international, ein spannender und innovativer Hub, wo die Bereitschaft ist, sich auch mit neuen Dingen, trotz der von dir beschriebenen, grundsätzlich angespannteren wirtschaftlichen Situation, aber sich damit auch so ein bisschen ausprobieren, experimentieren, lustvoll damit zu beschäftigen. Und in diesem Ökosystem können deutsche HR-Tech-Startups eigentlich ganz gut gedeihen.
Ja, das ist genau auch mein Eindruck. Und wenn man sich so die Szene anschaut, ich weiß natürlich nicht ganz genau, wie viele HR-Tech-Startups es im deutschsprachigen Raum gibt. Im Vorgespräch hatten wir beide so im Kopf, so zwischen 300 und 400 sollten es wohl sein. Also ich kann sagen, in meiner Liste sind deutlich über 250 inzwischen drin. Deswegen glaube ich, dass die Zahl absolut stimmig ist. Also so eine Status-Quo-Beschreibung ist erstmal ganz positiv. Wenn man mit den Startup-FounderInnen so spricht, dann stellt man natürlich fest, dass aktuell eine gewisse Investoren-Zurückhaltung spürbar ist. Aber das ist gemessen an der aktuellen Wirtschaftslage eigentlich immer noch eine gute Situation. Siehst du das auch so?
Ja, also ich würde die deutsche HR-Tech-Landschaft gerade, was die Kapitalbeschaffung betrifft, ein bisschen differenziert sehen. Die Frage ist ja, wann kriegt man in welcher Phase, woher, wie viel Geld? Und da, glaube ich, haben wir in der Zwischenzeit für die HR-Techs ein Ökosystem, dass diese ersten Finanzierungen, Business Angel Finanzierungen, Marktmodell erarbeiten, das in den Markt reinbringen, die erste Markt-Traction zu bekommen. Das, glaube ich, funktioniert sehr gut. Da gibt's genug auch profilierte HR- und Tech-Persönlichkeiten, auch in der Zwischenzeit Menschen, die über eigene realisierte Startup-Erfolg, auch der Community in Sachen Unternehmensgründung und so weiter etwas zurückgeben wollen. Aus meiner Sicht hapert das Startup- und HR-Tech-Startup-System mehr an einer professionellen Finanzierung, Begleitung und auch von Anfang an einem strategisch gedachten Cap-Table. Also wenn man nach USA schaut, dann sind dort Venture Capital viel, viel früher investiert und tragen die Unternehmen dann auch durch die unterschiedlichen Finanzierungswellen mehr mit. In Deutschland klammern sich die Menschen und die Startup-Unternehmer, Unternehmerinnen sehr lange an das Thema Business Angel, aber deren Atem finanziell gesprochen ist eben nur passend für ganz junge Unternehmen, und dort, wo ich in starkes Wachstum, in Skalierung gehen muss, braucht's Professional Money. Und da gibt's eine sehr starke Lücke aus der freundlichen, oft auch freundschaftlich verbundenen Business Angel Finanzierungsecke in ein professionelles Finanzierungsökosystem überzuwechseln. Und das ist ein Punkt, der etlichen deutschen HR-Startups Schwierigkeiten bereitet. Insofern hätte ich gesagt, ja, für den Anfang ist es unproblematisch. Aber dort, wo es um professionelles Geld geht, da tut sich eine Lücke bei vielen in Deutschland auf. Das hat aber weniger mit der wirtschaftlichen Gesamtsituation zu tun, sondern mehr damit, dass manche HR-Tech-Startups auch ihre Hausaufgaben nicht unbedingt gut erledigen.
Das ist eine spannende Analyse. So habe ich darüber noch nie nachgedacht. Oder du hast da natürlich auch andere Einblicke. Aber das spiegelt so ein bisschen, wenn ich das jetzt höre, auch meine Sicht wieder. Also es gibt unglaublich viele Startups, die gerade aus dem Boden sprießen mit teilweise tollen Ideen und die erstmal hochmotiviert starten und für den Start auch genug Geld haben. Wenn es jetzt um das von dir beschriebene Professional Money Phänomen geht, welche Initiativen könnte man denn in Deutschland starten, auch durchaus Richtung Politik mal gefragt oder Richtung strategischer Investoren, um das zu verbessern? Denn meine These ist, Deutschland ist ein Land, was immens auf Innovationskraft angewiesen ist, und aufgrund der Tatsache, dass die Bevölkerung bei uns so dramatisch abnimmt, das ist erstmal ja schön für unsere Branche, aber fürs Land ist das ganz gefährlich, weil wir natürlich vor dramatischen Produktivitätsverlusten stehen. Also andersrum gedacht, kann die HR-Tech-Szene nicht einen massiven Beitrag dazu leisten, diesen Produktivitätsverlust aufzufangen, mittel- bis langfristig?
Absolut. Deutschland ist ein Land, das durch Mehrwertdienstleistungen, durch Technologie, durch Innovation seinen Erfolgsweg finden muss. Wir können den nicht über immer günstigere Produktion etc. Das ist ein Weg, der global nicht zu gewinnen ist. Da gibt es jetzt sicherlich ein wenig Rückbesinnung über die Neustrukturierung von Lieferketten. Und man kommt drauf, dass es in politisch instabilen Zeiten vielleicht nicht das Allerschlauste ist, kritische Güter irgendwo anders produzieren zu lassen und sie dann im Zweifel nicht mehr verwenden zu können. Insofern brauchen wir die Innovation. Ich glaube im Übrigen, dass Deutschland da etwas besser ist, als das oft auch dargestellt und gefühlt wird. Man denkt nur an die beispielsweise die Fraunhofer Institute und andere, die versuchen institutionalisiert Innovation aus Forschung in Unternehmensmodelle zu überführen. Ich persönlich finde auch, dass die Förderung, BAFA-Förderung für Investitionen in Startups mit 20% des Investmentbetrags oder 10%, wenn es über eine Wandelschuldverschreibung läuft, eigentlich ein hochattraktives Umfeld. Dort, wo es um professionelles Geld geht, dort wird der Förderungsdschungel deutlich komplizierter. Das hat man insbesondere in Corona gesehen, wo diese Start-up-Hilfen dann eben an gewisse Bedingungen, Hürden geknüpft wurden, die manche Marktteilnehmer so einfach gar nicht erfüllen konnten. Ich glaube im Übrigen, dass das Thema, und jetzt beschäftige ich mich in meinen anderen beruflichen Identitäten ja hier und da auch mit dem Thema Vergütung und Beteiligung. Und ja, natürlich ist das Thema Equity-Beteiligung, also die Chance im Erfolgsfall an diesem Erfolg auch ökonomisch deutlich teilhaben zu können, etwas, was zur Grundzutat eines erfolgreichen Startups gehört. Aber ich sage mal, kriegsentscheidend für den Innovationsstandort Deutschland ist dieses Thema jetzt nicht besonders. Aber wir müssen auch gerade bei den Startups, und das trifft vielleicht viel, viel mehr zu als auf traditionelle Industrien, uns bewusst sein, dass es da keine Garantie gibt, dass deutsche Gründer, Gründerinnen auch in Deutschland gründen. Das kannst du auch in Amsterdam, in Paris, in USA, in allen anderen Ländern. Und insofern ist das, was wir an gesetzlichen und regulatorischen Rahmenbedingungen bieten, für die Branche viel, viel entscheidender als in anderen Branchen, weil sie viel schneller reagiert. Also wenn man manchmal, böse Zungen würden behaupten, ist ja auch vielleicht Kalkül der Politik, die Auswirkungen von schlechten Entscheidungen erst 5 Jahre später merkt, dann hast du das im Startup-Umfeld fast in Real-Time, wie darauf reagiert wird.
Hast du konkrete Forderungen Richtung Politik, um die Situation für die HR-Tech-Szene zu verbessern?
Also das sind ja vom Startup-Verband und anderen Institutionen schon viele schlaue Forderungen gestellt worden. Da geht es um die Frage, wie schnell und unkompliziert kann man gründen? Wie ist die steuerliche Gestaltung von Mitarbeiterbeteiligung und was sind da die Steuerzeitpunkte? Ich glaube, dass es da eher darum geht, bürokratische, administrative Hürden für die Unternehmen, die ja sehr klein sind und diese kleine Phase auch überleben müssen, abzubauen, aber jetzt darüber hinausgehend neue, ganz andere kreative Ideen, die würden mir jetzt dazu auch nicht einfallen. Ich glaube im Übrigen, dass das Startup-Ökosystem in Deutschland ein sehr widerstandsfähiges und gut funktionierendes ist. Das braucht dann wie immer vielleicht weniger Gießen mit der Gießkanne, sondern mehr ungestörtes Wachstum.
Alles klar. Ja, was mich wundert ist, dass es nicht viel mehr auf die HR-Tech- und Startup-Szene fokussierte VCs gibt. Also mir fallen im Moment eigentlich nur zwei ein, die da verstärkt unterwegs sind. Ne? Thomas Otter ist da unterwegs.
Ja.
Mit seinen Themen. Und dann gibt es in Berlin Benjamin Fisser mit Alligator.
Genau.
Und da würde mich mal interessieren, dieses Alligator-Modell, ich finde das total cool. Ich finde super, was die da machen. Wie ist dein Blick da drauf?
Also ich kenne auch nicht mehr als Gero, die du jetzt angesprochen hast. Der Thomas Otter hat ja einen eigenen Fonds, der auf HR Tech Investments fokussiert ist, Acadian, wo hingegen Benjamin Fisser eher mit so einem Founder-Incubator-Modell oder irgendwas dazwischen operiert, also aus seinem System heraus gründet, weitergründet, ursprünglich auf Einzelunternehmensebene und jetzt auch schon fast so als Incubator-Fonds, den er drüber setzt. Ich finde, ich kenne beide, ich bin bei beiden per heute noch nicht engagiert, beobachte das aber, weil, wie du auch eingangs gesagt hast, es gibt sehr, sehr wenige, die mit diesem HR-Tech-Fokus unterwegs sind. Und das sind beides sehr spannende Modelle. Benjamin Fisser ist sicherlich das Unternehmerischere von der DNA, wohingegen das von Thomas Otter eher ein spezielles Investment-Vehikel mit diesem Fokus ist.
Ja, spannend, dass es die beiden gibt. Ich würde mir mehr davon wünschen. Und ich glaube auch, lass uns vielleicht jetzt ein bisschen den Blick nach vorne richten, dass sich da noch mehr entwickeln wird. Das ist relativ naheliegend. Wir haben ja eben über die Entkopplung des Arbeitsmarktes von dem von der wirtschaftlichen Situation gesprochen. Wir wissen, wie die Demografieentwicklung ist. Wir wissen auch, wie grundlegend wichtig die Themen am Ende für die Produktivität des Standorts Deutschland sind. An denen viele HR-Tech-Startups arbeiten. Also ich glaube, man muss jetzt kein Hellseher sein, um sagen zu können, diese Themen werden in Zukunft mehr Bedeutung bekommen. Das ist zumindest meine Sicht drauf. Ist ja auch wenig verwunderlich, bewege mich ja selbst in dieser Szene, sonst würde ich ja was anderes machen. Und ich vermute, du guckst da ähnlich hin. Vielleicht hast du aber einen etwas kritischeren Blick als ich. Wie schätzt du die mittel- bis langfristige Zukunft dieser Themen im deutschen Markt ein?
Lass mich das vielleicht von einer Investmentperspektive beantworten. Was da ökonomisch draus wird, das kann man aus meiner Sicht bei den allermeisten HR-Techs per heute noch nicht abschließend sagen. Und das bezieht ja selbst die größten Branchenriesen wie Personium mit ein. Mhm. Ja, Einhorn, Milliardenbewertung und so weiter. Aber ob das Unternehmen sich irgendwann mal verstetigt, dauerhaft erfolgreich an der Börse landet, to be seen. Die Wahrscheinlichkeit ist in der Zwischenzeit, glaube ich, sehr groß oder größer als bei vielen anderen. Und ja, solche einzelnen Einhörner gibt's. Ich bin ja auch durch den Exit von Tandemploy an Finem People. Finem People hat eine mehr Milliardenbewertung in den USA. Habe ich auch das Vergnügen, eines der wenigen HR-Tech-Einhörner auf Gesellschafterebene begleiten zu können. Aus meiner Sicht hat die HR-Tech Szene schon so einen ganz leichten Purpose Overdrive. Was meine ich damit? Einen Unternehmenszweck, einen guten Unternehmenszweck, der seinen veränderten Beitrag für unseren Arbeitsalltag, für die Gesellschaft leistet, das ist ja per se etwas sehr Gutes. Es ist nur dann, auch aus Investmentperspektive, was Gutes, wenn es mit einem stringenten und disziplinierten Geschäftsmodell kombiniert wird. Sonst droht das Schicksal in Schönheit zu sterben. Und bei dem Thema Skalierung, Disziplin, Vertrieb, unterschiedliche Vertriebswege und das ganze Unternehmen nach einer Seed-Phase in den Erfolg, auch Richtung Break-Even und so weiter zu bringen, da ist die deutsche HR-Tech-Unternehmer, Unternehmerinnen-Landschaft manchmal etwas gemütlicher als international oder gerade auch in den USA. Aus meiner Sicht, und da schließt sich ein bisschen der Bogen, hängt das auch mit den Finanzierungsstrukturen zusammen. Deine Business Angel kannst du immer nett streicheln und irgendwie ruhig halten, aber Professional Money nötigt dir eine ganz andere Disziplin in der Unternehmensentwicklung, im Einhalten deiner Meilensteine etc. auf und sortiert auch schneller Spreu von Weizen. Und da glaube ich, würde der HR-Tech-Szene, die braucht nicht mehr Purpose, die braucht mehr Business-Savviness, wenn ich das so bezeichnen darf.
Super Ratschlag. Ich hätte das jetzt ganz stumpf mit Professionalisierung bezeichnet, aber du hast es präziser ausgedrückt. Klasse. In Anbetracht der Zeit, ich könnte ewig mit dir weiterreden, sehr, sehr spannend. Komme ich leider schon zu meiner letzten Frage, Michael, und die ist ein bisschen persönlicher. Du bist ja jemand, der sehr, sehr viel sieht, sich viele Gedanken macht. Von daher mal die Frage, was ist eigentlich das, was dich in letzter Zeit selbst inspiriert hat? Vielleicht gibt es irgendein Erlebnis, ein Buch, ein Film, eine Geschichte, irgendwas, wo du sagst, das hat mich nachdenklich gemacht, das würde ich gerne mal mit den Saatkorn-ZuhörerInnen teilen wollen.
Also ich bin ein lesemäßig alles Verschlinger und was die ganz wenigsten Menschen wissen, ich bin ein großer Science-Fiction-Fan. Und zwar nicht ganz kürzlich, aber bei mir hinten im Homeoffice hängt ein Bild von Perry Rhodan. Perry Rhodan, für die, die es nicht wissen, ist eine Science-Fiction-Geschichte, die von dem Kollektiv geschrieben wird, seit Ende der 60er Jahre, die längst geschriebene Science-Fiction-Geschichte. Und ist damit als Spiegel der jeweiligen Zeit in der Zwischenzeit auch Teil vieler Dissertationen aus Soziologie und Psychologie und so weiter. Als diese Geschichte begann, ich möchte dich jetzt und die Zuhörer nicht langweilen, aber da werden munter Raumschlachten geführt, Zeitreisen, Unsterblichkeit, die tollsten Waffen, die ganze Galaxie ist von unterschiedlichen Individuen und so weiter befolgt. Und dann führen diese Raumschiffkapitäne, Kapitäninnen gab es Ende der 60er Jahre noch kaum, so eine Raumschlacht mit den modernsten Waffen. Und nachdem die Raumschlacht geschlagen ist, setzen Sie sich in Ihren gemütlichen Kapitänssessel im Raumschiff zurück und die Sekretärin bringt eine Zigarre und Cognac. Und was mir das sagt und was uns allen, glaube ich, das so als gutes Bild dient, ist, der Mensch kann sich in Technologie alles ausdenken. Da gibt es keine Grenzen des Denkens. Aber wenn es um die gesellschaftlich-kulturelle Verankerung geht, ist es total schwer, sich aus seiner heutigen Zeit zu lösen. Oder größer gesprochen, Transformation ist nie Technologie, sondern immer menschliches Verhalten. Und da finde ich dieses Bild von Perry Rhodan fast gigantisch genial dafür.
Super, toller Tipp, gefällt mir sehr, sehr gut. Ja, für mich war das Gespräch hier gerade sehr inspirierend, kann ich dir sagen. Ich danke dir ganz, ganz herzlich, dass du dir eine halbe Stunde Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich würde das gerne irgendwann mal mit einem zweiten Teil verbinden wollen. Sag aber jetzt erstmal ganz herzlich Danke und wünsche dir bei deinen ganzen Unternehmungen weiterhin viel Spaß und Erfolg.
Vielen Dank, Gero, dass ich bei Saatkorn dabei sein durfte.
Bis bald. Tschüss.
Tschüss.
Jo, das war diese Saatkorn-Podcast-Episode. Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die Saatkorn-Themen interessierst, dann abonnier doch einfach meinen niegelnagelneuen Newsletter. Und dann bekommst du jeden Sonntag frisch alle Artikel, alle Podcast-Folgen, außerdem noch meine wöchentliche Kolumne und die Verlosung der Woche in deine Inbox. Musst du natürlich nicht sonntags lesen, geht auch montags oder dienstags. Ich würde mich sehr freuen, hier nochmal die URL saatkorn.com/newsletter. Tja, dann bis bald. Ciao.